Ja, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Und das haben tatsächlich nicht ganz so viele heute hierhin geschafft, aber einige schauen auch online zu. Und ja, das Wetter ist auch wirklich verführerisch. Aber unser geistlicher Mensch braucht Nahrung, so wie Philipp uns eingeleitet hat. Die Batterien müssen geladen werden. Genau, und deswegen sind wir heute hier und ich werde auch einiges aus der Bibel zitieren, einfach weil gerade das Wort ihren inneren Menschen erneuert und stärkt. Hauptsache gesund ist das Thema heute und die Steffi hat mal wieder die Bilder richtig gut ausgesucht, ohne Absprache. Vielen Dank an dich, Steffi. Und One Apple a Day Keeps Doctor Away. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Genau, das heißt, wenn du einen Apfel jeden Tag isst, brauchst du nicht zum Doktor. Wenn das so einfach wäre, ja, wäre es einfach. So einfach ist es aber leider nicht. Ja, es ist tatsächlich die Hauptsache, gesund zu sein. Natürlich ist das schon ziemlich wichtig für unser Leben, denn nur wenn ich gesund bin, kann ich zum Beispiel arbeiten gehen, Geld verdienen, meine Familie ernähren. Man hat ein Einkommen und ein Auskommen. Vieles hängt von unserer Gesundheit ab. Unsere jüngere Tochter war letzte Woche krank gewesen, die Melody, und die Krankheit hat sie ziemlich genau eine Woche aus der Bahn geworfen. Und das macht richtig was mit so einem kleinen Kind schon. Ja, und uns Erwachsene ist das oft viel, viel schlimmer, wenn uns Krankheiten ereilen oder überfallen. Krankheit schränkt unser Leben ein. Mal mehr, mal weniger, je nachdem. Und so ist es, wenn man krank ist, man hört zum Teil auf zu leben. Einfach, weil man durch Krankheit sehr eingeschränkt werden kann. Und ich glaube, dass Gesundheit sich aus diesem Grund zur Tugend Nummer 1 entwickelt hat in unserer heutigen Gesellschaft, habe ich so den Eindruck. Krankheit soll uns nicht am Leben hindern. Es soll uns nicht gefährden, es soll den anderen nicht gefährden, denn es gibt so schlimme und tödliche Krankheiten und gegen diese Krankheiten muss alles Mögliche unternommen werden, damit man sie aufhält oder sogar eliminiert. In so einer Zeit leben wir heute, so jedenfalls mein Eindruck. Und aus diesem Grund gibt es zum Beispiel ein sehr gut ausgebautes Rettungssystem. Wer hat schon mal von uns die 112 gewählt? Ja, viele, ja. Man braucht bei Gefahr nur die 112 zu wählen, ob am Tag oder Nacht, und man löst einen Rettungseinsatz aus. Das kriegt nicht nur die Rettungswache mit im Krankenhaus, das kriegt auch die Feuerwehr mit, die Polizei bekommt das mit. Und wisst ihr, wie lange ein Rettungswagen braucht, um von dem Anruf bis zum Einsatzort? Es gibt da eine Grenze und das ist Ländersache. Und Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise letztes Jahr festgelegt, dass in 95% der Fälle, also der eingehenden Notrufe, maximal 12 Minuten vergehen dürfen. Dann muss der Krankenwagen oder der Notarzt muss vor Ort sein. Und das ist ein Privileg, oder? Dass es solche Regelungen gibt. Und das schätzen wir erst dann, wenn wir tatsächlich in Not geraten. Es ist ein Vorrecht, was wir genießen. Natürlich zahlen wir dafür Geld. Es ist nicht umsonst. Aber dieser Service ist es uns wert. Ja, ich kann mich als Kind erinnern, als mein Opa gestorben ist, da war ich 6. Und ich erinnere mich sehr schwach an ihn. Und nach der Beerdigung, da brauchte ich noch so ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten, Das war das erste Mal, wo ich als Kind mit einem Todesfall in der Familie konfrontiert war. Und da habe ich gemerkt, wow, der Tod beendet das Dasein eines Menschen. Das war damals mein erstes Erlebnis. Und heute weiß ich gut Bescheid, woher das Leben kommt. Das wusste ich damals alles noch nicht so genau. Oder woher der Tod kommt, weiß ich heute auch. Oder die Krankheiten. Nämlich, die Bibel verrät uns, es kommt aus dem Paradies von den ersten Menschen. Da kommt der Tod her, da kommen die Krankheiten her. Dazu sage ich zum Schluss noch etwas mehr. Tatsache ist, dass seit dem Sündenfall im Garten ja nicht nur der Mensch in Sünde gefallen ist, sondern die ganze Schöpfung. Adam und Eva haben es geschafft, ja alles zu verderben, sage ich mal. Das sieht man, egal wo man hinschaut. Trotzdem gibt es noch immer wunderschöne Momente, die wir in der Natur erleben dürfen, so wie hier war ich mal mit meiner Tochter unterwegs. Und der Frühling ist eine wunderschöne Jahreszeit, oder? Alles blüht und es wird so schnell alles grün. Aber wir wissen gleichzeitig, es ist nicht von langer Dauer. Irgendwann kommt wieder der Herbst und der Winter. Und dieser Baum, den meine Tochter hier erklommen hat, hat damals, als sie draufgeklettert ist, da hat der Baum eine Blüte mehr gekriegt, weil sie draufgeklettert ist. Aber mittlerweile ist alles abgeblüht und abgefallen. Und Jakobus sagt uns in Kapitel 4, Vers 14, sagt er, wie kurz unser Leben ist. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Also nicht nur die Natur ist vergänglich, auch unser Leben. Es ist vergänglich und wir wissen, es wird aufhören. Und Danny, du hast gerade auch bei der Segnung der Kinder es erwähnt. Das heißt nicht, dass die Kinder jetzt vor allem bewahrt werden, weil das ist tatsächlich so. Im Psalm 90, ein Vers vorher, da sagt Mose, ein sehr realistischer Vers, da sagt Mose zum Herrn und bittet ihn und sagt, Herr, gib mir so viele gute Tage, wie ich schlechte habe. Und das ist eine sehr nüchterne Betrachtungsweise. Das heißt, am Ende unseres Lebens, wenn wir genauso viele gute Tage wie schlechte hatten, da können wir schon sehr, sehr dankbar sein. Und als meine Oma gestorben ist, mit 88, da war ich 21, und da hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, dabei zu sein, als sie starb. Und da fragte ich sie, ob das Leben kurz gewesen ist. Und da sagte sie tatsächlich, ja, das Leben war kurz. Mit 88 kam es ihr kurz vor. Die Bibel, die macht kein Geheimnis daraus, dass unser Leben vergänglich ist. Trotz aller Bemühungen, zum Beispiel mit Kosmetikprodukten, müssen wir zugeben, wir werden alle nicht jünger. Kosmetik kommt vom Wort Kosmos. Kosmos bedeutet Ordnung. Und das heißt, wir versuchen mit Kosmetik wieder Ordnung in unser Chaos zu bringen, sage ich mal. Ja, nicht nur ihr Frauen verwendet Kosmetik, wir Männer auch. Shampoo für die Haare ist auch Kosmetik, meine ich. Wie alles vergänglich ist, erkennt man am Feuer. Was geschieht beim Verbrennen? Verbrennung ist ein chemischer Vorgang, bei dem sich der brennende Stoff mit Sauerstoff verbindet. Das nennt man Oxidation. Und dabei wird Wärme und Licht freigesetzt. Eine Frage, werden beim Verbrennen Atome verbrannt? Wer glaubt das? Gibt es jemanden, der das glaubt? Ah, ihr habt gut aufgepasst. Oder ihr meldet euch einfach nicht. Nein, es geht kein einziges Atom beim Verbrennen verloren. Auch beim Verwesen auch nicht. Kein einziges Atom. Die Atome werden erst dann vergehen, wenn Gott die Elemente auflösen wird. Das lesen wir in der Offenbarung. Und bis es soweit ist, bleibt die Zahl der Atome im ganzen Universum konstant. Forschung und Wissenschaft versucht, das Leben künstlich zu verlängern und das Leben hinauszuzögern. Schon vor 14 Jahren, als man bei mir mein Leiden damals festgestellt hat, sagte mir in Bezug in dieser Situation damals einer meiner Vorgesetzten auf der Arbeit, sagte mir, dass es irgendwann Spritzen geben wird, die man sich dann aussuchen kann, wie lange man noch leben möchte. Die Spritze ist für 10 Jahre länger leben, diese Spritze ist für 20 Jahre leben. Hat mich damals sehr gewundert, diese Aussage, aber der war sich ziemlich überzeugt von dem, was er sagte. In der Schweiz gibt es die Möglichkeit, sich für bessere Zeiten einfrieren zu lassen. Weltweit haben sich bisher ungefähr 400 Menschen auf 196 Grad minus einfrieren lassen, nämlich für die Zeit, wenn der Tod aufhören wird auf dieser Erde, wenn die Menschen so weit gekommen sind, die Erkenntnis so zugenommen hat, dass sie dann sich wieder auftauen lassen und dann ewig weiterleben. Solche Vorstellungen gibt es. Kostenpunkt 200 bis 300.000 Euro kann man zahlen und sich dann einfrieren lassen für bessere Zeiten. Ja, jeder Tag, den wir verleben, bringt uns aber näher an dieses Todesdatum, an unser Todesdatum. Nichts ist so unsicher wie das Leben und so sicher wie der Tod. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das hat uns ja auch der Apostel Jakobus deutlich gemacht. Und ich musste beim Vorbereiten an einen König in der Bibel denken, der länger gelebt hat als gedacht. Es ist der König Hiskia. Er lebte um 700 vor Christus, war ein Zeitgenosse von Jesaja und Micha und war der 13. König von Juda. Regierte 29 Jahre lang. Es gab insgesamt je 20 Könige im Nordreich Israel und im Südreich Israels. Und Juda war das Südreich Israels. Und dieser Hiskia war ein König, der Gott treu blieb. Denn bei diesen ganzen Königen, die es damals gab, das war nicht selbstverständlich. Da gab es mal Könige, die waren treu, dann kam ein König, der war untreu und so weiter. Und im 14. Regierungsjahr wurde er todkrank. Das lesen wir in 2. Könige 20, Verse 1 bis 6. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Eine krasse Geschichte, nicht wahr? Erst heißt es, bestelle dein Haus. Das heißt so viel wie, bereite dich auf den Tod vor. Diese Krankheit wirst du nicht überleben. Dann betet Hiskia ein kurzes Gebet, aber ein sehr, also ein sehr bewegendes Gebet. Große Traurigkeit. Und am Ende, wenn man den Text weiterliest, durfte Hiskia sogar als Zeichen aussuchen, wie der Schatten sich bewegen soll. Entweder die Stufen nach oben oder nach unten. Also das war heftig, wie er hier mal eben beim Herrn 15 Jahre zusätzlich rausgehauen hat. Beeindruckend. Da half keine Spritze oder dergleichen, sondern eine Feigensalbe wurde damals angefertigt, wenn man den Text weiterliest. Die gleiche Geschichte steht auch in Jesaja 38. Ja, dass der Herr hier so eingegriffen hat, und wir haben gelesen das Gebet Hiskias, und daraus folgern wir, Hiskia war ein aufrichtiger König. Und sein kurzes Gebet wird in Kapitel 18 bestätigt, 2. Könige 18, Verse 3 bis 7. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Kindern, Königen von Juda keiner seinesgleiches war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und überall, wo er hinzog, hatte er gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Ja, wie gerade schon erwähnt, mit den Königen von Israel, das war so eine Sache, der eine hörte auf Gott, der andere nicht. Und Hiskia, da lesen wir, er tat, was in den Augen des Herrn recht war. Und in diesem Abschnitt erfahren wir vier Dinge. In Vers 3, da wird gesagt, er tat, was recht war. Er entfernte die falschen Anbetungsstätten und zeigte so dem Volk, dass es keiner dieser toten Gegenstände bedarf, um mit Gott in Verbindung zu treten. Normalerweise müsstet ihr das jetzt auch sehen, aber da gibt es irgendwie Schwierigkeiten. Vers 5, der zweite Punkt, er vertraute dem Herrn. Ja, Hiskia war überzeugt, dass er in jeder Lebenslage seine Hoffnung auf den Herrn setzen durfte. Vers 6, der dritte Punkt, er hing dem Herrn an. Das heißt, er handelte nach den Geboten und richtete sein Handeln nach den Geboten des Herrn aus. Und der vierte Punkt, der Herr war mit ihm. Der Herr segnete ihn, egal was er tat. Alles, was er sich vorgenommen hatte, Gott schenkte ihm deswegen Gelingen, weil er ein gottesfürchtiger König war. Und ich gehe davon aus, dass Hiskia selbstverständlich wusste, dass der Herr sein Arzt ist. Er wusste, der Herr ist mein Arzt. Er kannte mit Sicherheit den Lobgesang Moses und Israels, das sie damals gesungen hatten, als sie durch das Rote Meer gezogen waren. Das hat er mit Sicherheit gekannt. Und die Ägypter damals ertranken. Anschließend bekamen sie auch die Zusage vom Herrn in 2. Mose 15, 26, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, Gott offenbarte sich hier in der Wüste zu den Israeliten als der Herr, ihr Arzt. Und hebräisch heißt das Rapha. Arzt heißt Rapha. Jahwe Rapha. Und daher kommt der Name Raphael, der heutige Name Raphael, wie unser Sohn heißt. Raphael. El heißt Gott und Rapha heißt Arzt. Gott heilt Raphael. Ja, gilt diese Verheißung auch für uns heute? Ist sie genauso für uns gültig? Wenn ja, dann dürften wir ja nicht mehr krank werden, weil Gott ist ja unser Arzt. Aber wir werden krank und wir sterben auch sogar daran. Entweder wir halten die Gebote nicht und hören nicht auf die Stimme des Herrn, oder diese Verheißung ist nicht für uns, seine Gemeinde, bestimmt. Und die WHO schätzt, dass bis 2040 jeder zweite von uns Krebs bekommen wird. Das ist so eine Schätzung der WHO. Also keine guten Aussichten. Und wenn ja, wenn es für uns gilt, dann gelten für uns auch die Segnungen aus 5. Mose 28, Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und dann werden alle irdischen Lebensbereiche aufgezählt. Ja, wenn diese Segnungen für uns, seine Gemeinde, auch Gültigkeit haben, dann darf man auch den zweiten Teil nicht vergessen. Aus 5. Mose 28, Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann werden alle irdischen Lebensbereiche beschrieben, dass die mit einem Fluch belegt werden. Und hier muss man sich fragen, ist es wirklich so, dass diese Segnungen und Flüche auch für uns seine Gemeinde Gültigkeit haben? Das wird im Neuen Testament nicht auf die Gemeinde angewendet. Und im Alten Testament war die Gemeinde noch ein Geheimnis. Das lesen wir in Epheser 3, Verse 9 bis 10. Darüber haben wir uns gestern mit den Männern intensiv unterhalten, über den Epheserbrief. Und da steht, und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Ja, Gott hat zwar ein irdisches Volk erwählt, das Volk Israel, aber sein Plan war, die ganze Menschheit zu seiner Gemeinde zuzuführen. Das haben wir gerade gelesen dieses Geheimnis haben nicht mal die Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt gewusst. So ein großes Geheimnis hat Gott es in der Zeit des Alten Testaments gemacht. Ja, das Volk Israel ist Gottes irdisches Volk auf dieser Erde. Und deswegen bekommt das irdische Volk irdische Verheißungen, irdische Versprechungen und Segnungen. Gottes Gemeinde, Jesus Christus, seine Braut, ist sein himmlisches Volk. Und deswegen bekommt es himmlische Segnungen und Verheißungen. Und übrigens nur Segnungen. Da sind keine Flüche mehr dabei. Diese himmlischen Segnungen lesen wir in Epheser Verse, im Kapitel 1, Verse 3 bis 8. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt der Segnungen, die Gott uns hier seiner Gemeinde offenbart. Der Epheserbrief, der besteht zum größten Teil aus Segnungen. Und dieser Abschnitt, der geht eigentlich noch bis Vers 14 und dann auch darüber hinaus. Und es wird im griechischen Text ist es ein langer Satz. Und es wird hier eine Segnung auf die andere summiert und summiert. Und am Ende, wenn man das jetzt alles lesen würde, dann hätten wir die Gottes Absicht für die Gemeinde, die würden wir dann erkennen. Die besteht aus der Erwählung in Christus, die Erlösung in Christus, das Erbe in Christus, die Hilfsquellen in Christus, das neue Leben in Christus und so weiter. Also es ist ein Segen, der für uns seine Gemeinde hier prophezeit ist oder eröffnet wird, wenn wir der Gemeinde hinzugehören. Dann sind wir wirklich gesegnet mit himmlischen Segnungen. Das ist das, was uns als Gemeinde betrifft. Das Volk Gottes, Israel, hatte irdische Segnungen, die Gemeinde hat himmlische Segnungen erhalten. Das ist der Unterschied. Gott gebrauchte und gebraucht Krankheiten auch bei uns Christen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Die Apostel hatten die Gabe der Heilung. Zum Beispiel auch nicht nur die Apostel, sondern es gab auch noch andere, so wie Barnabas und Philippus. Aber wurde jeder deswegen geheilt? Nein, das finden wir in der Bibel nicht. Es wurden Besessene, Kranke natürlich, gottesferne Menschen geheilt von ihren Krankheiten, von der Dämonenbesessenheit. Aus ihrem Glauben heraus wurden sie geheilt, aber sie kamen als Ungläubige erstmal. Aber Nichtgläubige finden wir nicht in der Bibel. Bestes Beispiel ist Paulus, der das Vorrecht hatte, in den dritten Himmel entrückt worden zu sein. Das sagt Paulus von sich selber. Und dort hat er Dinge gehört, die unaussprechlich sind. Er spricht von sich selbst in 2. Korinther 12, Verse 7 bis 8. Da sagt er, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Dreimal hat Paulus gebeten, von dieser Last befreit zu werden. Und wenn man das weiterlesen würde, dann sagt er, ich muss mich an Gottes Gnade genügen lassen. Paulus wurde nicht befreit von diesem Dorn im Fleisch, wie er das nennt. Und jeder von uns weiß, was ein Dorn im Fleisch bewirken kann. Sei es ein kleiner Splitter in einem Finger, wie er bei der täglichen Arbeit hinderlich ist. Und dieses Leiden, sagt Paulus, dient mir gegen Überheblichkeit. Paulus war zum Schluss dankbar dafür, dass Gott ihn nicht befreit hat, auch wenn es ihn behindert hat in seinem Dienst. Timotheus zum Beispiel hatte Magenschmerzen. Und Paulus schreibt ihm, trink ein wenig Wein. Und Wein eignet sich sehr gut als Desinfektion. Wir besitzen heute ein Trinkwasser, das hat so eine hohe Qualität, damit kann man bedenkenlos Wunden ausspülen. Das war damals nicht vorstellbar. Und so sagt er dem Timotheus nicht, halte noch ein wenig durch. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann lege ich dir die Hände auf und dann wirst du von deinem Leiden befreit. Nein, finden wir nicht. Wird nicht gesagt. Er sagt ihm, trink ein wenig Wein, das wird dir die Schmerzen lindern. In 1. Korinther 11 wird Krankheit in Verbindung mit Sünde erwähnt. In Vers 30 sagt Paulus, weil die Korinther das Abendmahl so unwürdig gefeiert haben und die Gemeinde zu Korinth, die war absolut nicht vorbildhaft. Wir nehmen gerade das Kapitel durch mit dem Hauskreis. Und da sagt Paulus in 1. Korinther 11, 30 bis 31, da sagt er, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Herr Paulus sagt hier, der Herr hat manche Gemeindemitglieder krank werden lassen und sie sogar sterben lassen, damit sie nicht samt der Welt verdammt werden. Also Krankheit als Prävention. Hiob zum Beispiel, es ist jetzt Altes Testament, Hiob wurde schwer krank, weil Satan die Erlaubnis von Gott bekommen hatte. Und die ersten Prüfungen sehen wir, da wurde Hiob, versündigte sich nicht in seinem Leiden. Krankheit dient auch zur Verherrlichung Gottes. Krankheit kann auch zur Verherrlichung Gottes dienen. In Philipper 2 schreibt Paulus, dass Epaphroditus todkrank war. Aber den hat der Herr geheilt. Und darüber war Paulus sehr froh gewesen. Und auch ohne Händeauflegung, einfach nur durch ganz normale Fürbitte. Also es kann auch sein, dass Gott tatsächlich auch Krankheiten wegnimmt, aber es ist nicht die Regel. Und Krankenheilungen dienen vielmehr als Zeugnis für ungläubige Menschen. Das lehrt uns das Neue Testament. Die Apostel hatten auch die Gabe, Tote aufzuerwecken. Und das allerdings war nur bei Gläubigen möglich. Also die, die Christen waren und gestorben sind. Das war nur für diese Menschen vorbehalten. Petrus zum Beispiel weckte die Tabitha auf, eine gläubige Frau. Jesus ruft Lazarus zum Lazarus, komm heraus. Lazarus wurde wieder lebendig. Auch er war ein gläubiger Mann. Und auf dem Einsegnungsgottesdienst, den wir letzte Woche hatten, da hattest du, Martin, Entschuldigung, das ist länger her, ja, danke. Da hattest du zu uns gesagt, lest euch mal Hebräer 9. Und das habe ich getan und Folgendes festgestellt. In Vers 27 steht, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Und das bedeutet, Menschen, die ohne Gott sterben, können nicht noch einmal lebendig werden, weil sie nach dem Tod sofort im Gericht sind. Dieser Grundsatz, den Grundsatz finden wir in Hebräer 9, 27. Sie haben nämlich in ihrer Lebenszeit, die sie auf der Erde hatten, bereits eine Entscheidung getroffen. Und deswegen gibt es kein Zurück für diese Menschen. Allerdings Gläubige, die in Christus gestorben sind, wurden wieder lebendig. Sie hatten die Möglichkeit, wieder aufzuerstehen. Dieses Wunder konnte an ihnen offenbar werden und als Zeugnis dienen dafür, dass Jesus der Messias war. Ja, wir haben einen starken Gott, der ist gestern, heute und morgen derselbe. Und tatsächlich dürfen wir Gott um alles bitten, was uns bewegt, alles, was uns beschwert. Wir dürfen Gott alles sagen. Aber die Gesundheit steht, so wie wir an diesen biblischen Ausschnitten merken, nicht im Mittelpunkt. Nicht Hauptsache gesund. Apostel Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, 2. Johannes 3, der Brief besteht nur aus einem Kapitel, er schreibt, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ja, mit eigenen Worten ausgedrückt, sagt Johannes hier, lasst uns an der Gnade des Herrn, lasst uns an der Gnade des Herrn zufrieden sein. Lasst uns nicht hoffen, dass wir immer gesund sein werden. Lasst uns mit der Gnade des Herrn zufrieden sein. Er sagt, lasst uns dankbar sein für seine Barmherzigkeit. Nicht für die Bewahrung, für allzeit bewahrt zu bleiben. Das können wir nicht erwarten, sagt Johannes hier. Mit uns wird seine Barmherzigkeit sein und das ist genug. Und dem tiefen Frieden. Nicht immer Freiheit. Die Apostel waren in Gefängnissen. Sie wurden verhaftet. Johannes weiß, wovon er hier schreibt. Aber der Frieden, er lässt sich nicht einsperren. Der Frieden geht über Freiheit. Gesundheit steht hier überhaupt nicht im Mittelpunkt. Das, was Johannes hier uns sagt. Und ich komme zum Schluss. Als Adam und Eva im Paradies auf die Schlange gehört hatten, da kam Sünde in die Welt, wie gesagt. Und da lesen wir, wie es geschehen ist. 1. Mose 2, Vers 9. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen und begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hier müssen wir genau lesen. Hier steht, hier wird der Baum des Lebens erwähnt und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und welcher Baum steht in der Mitte? Beide oder nur einer? In der Mitte des Gartens steht der Baum des Lebens. Der Baum der Erkenntnis war auch da, aber eben nicht in der Mitte. Und der zweite Vers, den ich dazu zitiere, ist 1. Mose 3, Vers 2. Da sagte die Frau zur Schlange, Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hier sagt Eva, in der Mitte des Gartens steht der Baum der Erkenntnis. Es gelang dem Satan, der alten Schlange, den Fokus von Adam und Eva zu verschieben. Anstatt des Baumes des Lebens in der Mitte stand auf einmal für sie der Baum der Erkenntnis im Mittelpunkt. Und das ist das Dilemma, in dem ganz, ganz viele Menschen stecken. Oder wir Menschen. Deswegen musste Hiskia, die eher eine Schlange, von der wir gelesen haben, aus der Wüste zerschlagen, weil die Israeliten immer noch diesen toten Gegenstand anbeteten, um geheilt zu werden, anstatt sich direkt zu Gott zu wenden. Auch bei ihnen war der Fokus verschoben. Und deswegen lassen sich so viele Menschen heute einfrieren, weil sie glauben, irgendwann hat die Erkenntnis der Menschen so weit zugenommen, dass der Tod überwunden sein wird. Der Fokus der Menschen ist verschoben. Und diese Spritzen, von denen mein Vorgesetzter gesprochen hat, wird es niemals geben. Hiskia war eine Ausnahme. Diese Spritzen werden das Leben vielleicht womöglich verkürzen. Wenn man in Gottes Schöpfung eingreift, kann vieles schiefgehen. Einfach weil Satan den Tod des Menschen möchte. Und das ist bis heute so. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat den Tod bereits besiegt. Und das ewige Leben gibt es nicht für 300.000 Euro, sondern es gibt es kostenlos. Und das lesen wir in der Offenbarung 22, Verse 2 bis 17. Ich nenne immer die Offenbarung gerne der letzte Liebesbrief Gottes an die Menschen. Und da lesen wir, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und wer dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet, lehrt uns das Wort Gottes. Und das nächste Bild zeigt einen Feuerwehrmann. Dankeschön. Und was ist an diesem Bild so besonders? Ein Feuerwehrmann trägt ein Kind aus den Flammen und dieser Feuerwehrmann würde diesen Menschen oder dieses Kind im Feuer so lange suchen, bis er es findet und rettet. Und selbst wenn es diesem Feuerwehrmann das Leben gekostet hätte. Und das ist genau das Evangelium. Das ist so faszinierend. Das ist die frohe Botschaft, weil Jesus Christus auch aufs Äußerste gegangen ist. Und wisst ihr, warum dieses Kreuz rot ist? Weil Jesus das Kreuz, an dem er hing, es durch sein Blut rot gefärbt hat. Und das finde ich so überwältigend. Und das war der Sieg über Tod und über Teufel. Und deswegen bin ich so gerne Christ und gehöre zu ihm. Amen.